Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
I have a bit.
Meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Triple-Double, der NBA-Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die NBA ist weiter von Verletzungen geplagt und außerdem besprechen wir heute hier bei Triple-Double ein Team, das zuletzt mit Pleiten, Pech und Pannen zu kämpfen hatte, nämlich die Los Angeles Clippers. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple-Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer an meiner Seite Lars Kiele und Marius Winzler. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ja, ich habe es gesagt, wir müssen viel über Verletzungen sprechen und bevor wir dann zu den neuesten prominenten Namen kommen, die dieser Saison zum Opfer fallen, wollen wir uns erstmal über ein Team unterhalten, das zuletzt reichlich Niederlagen einstecken musste, jetzt dann zwei Spiele in Folge mal wieder gewonnen hat, allerdings ja da dann auch wirklich richtig unter Zugzwang stand und das sind die Los Angeles Clippers, die ihrerseits auch nicht gerade vom Verletzungspech verschont blieben. Marius, sie hatten 9 Spiele in Folge verloren. Nachdem der Saisonstart eigentlich gut gelungen war, haben jetzt zumindest gegen die Hawks und die Kings, die ihrerseits ja aber ganz, ganz weit unten, nämlich auf dem vorletzten Platz ihrer jeweiligen Conference stehen, teilweise dann auch nur mit Ach und Krach gewonnen. So richtig läuft's immer noch nicht bei den Clippers, auch wenn sie jetzt zunächst erstmal wieder auf der Siegerstraße wandeln.
Nein, also bei den Clippers, und da muss ich ja so ein bisschen Abbitte leisten, hatte ich ja relativ hoch favorisiert eigentlich für den Westen in unserer Vorschau, kriegen im Moment keinen Fuß auf den Boden und ich mache es tatsächlich sehr stark an dem Problem auf der Point Guard Position fest. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, Chris Paul ist weg und damit ist das Problem da, es liegt allerdings so ein bisschen tiefer. Sie haben mit Teodosic einen wirklich ja guten jungen Aufbauspieler, der in Übersee schon gute Leistungen gebracht hat, der aktuell nicht spielen kann. Dann natürlich die größte Hiobsbotschaft mit Patrick Beverley, der aufgrund einer Knieverletzung die komplette Saison ausfallen wird und sie bekommen halt überhaupt keine wirklich guten Spielzüge aufs Parkett. Wenn man sich das anguckt, und das ist so eine Statistik, die für mich sehr stark rausragt, da sind sie nur auf Platz 27 in der Liga, die Assist-to-Turnover-Ratio, haben sie halt unglaublich viele Turnovers, was dann auch so ein bisschen in Richtung Austin Rivers zeigt, der auf der aktuell im Depth-Chart die Nummer 1 auf der Point-Guard-Position ist und der ist wie so häufig mit seiner Rolle als Starter extrem überfordert und von daher würde ich sehr viel an der Point-Guard-Position bei den LA Clippers festmachen und gerade bei dem Problem können sich die anderen Spieler wie Blake Griffin oder DeAndre Jordan halt auch eben nicht so gut ins Spiel einbringen, wie sie es in den Vorjahren gemacht haben.
Ich finde es nett, dass du Milos Teodosic als jungen Spieler bezeichnest, wo er doch schon 30 ja. Jahre alt ist. Also wer demnächst auf die 30 zusteuert, der kann sich alles, muss sich nicht alt fühlen. Marius findet, das ist jung, also nehmen wir das mal so hin. Lars, ich bin da ziemlich bei Marius. Es ist natürlich so, dass du als Clippers mit Chris Paul jemanden abgibst, der bei den Point Guards defensiv zur Elite gehört und offensiv genauso. Und so ein Spieler kannst du einfach nicht 1:1 ersetzen. Dann bekommen sie mit Patrick Beverley jemanden, der zumindest defensiv auf der Point Guard Position auch zu den Besseren gehört, dazu eigentlich ein ganz verlässlicher Dreipunktschütze ist und holst halt eben mit Teodosic jemanden, der zwar defensiv jetzt nicht gerade herausragend ist, aber eben eine Offense leiten kann. Dann verletzt sich erst Teodosic, dann verletzt sich zu allem Übel auch noch Patrick Beverley, der kam dann zwar nach ich glaube, 5 Spielen Pause gegen New York nochmal zurück, ist jetzt aber wirklich komplett raus für die gesamte Saison. Bei Beverly, bei Teodosic weiß auch keiner so richtig, wann er zurückkommt. Und ja, damit bleibt am Ende gefühlt nur noch Hero Ball durch Blake Griffin übrig.
Ja, so sieht's ein bisschen aus und ich denke, das lässt sich auch ganz gut an der Statistik erklären, nämlich der Statistik, die aufweist, dass Blake Griffin die meisten Assists per Game vorzuweisen hat, nämlich mit 5,0. Und ich denke, das zeigt schon ein bisschen, welche Probleme im Backcourt bei den Los Angeles Clippers herrschen, weil ich denke auch, dass Patrick Beverley auf jeden Fall ein sehr guter Verteidiger ist, aber mittlerweile lässt sich schon festmachen, wie groß sein Impact in der Offensive ist. In der Offensive ist er, ist das Team 9 Punkte besser, wenn er auf dem Feld steht, als wenn er auf der Bank sitzt. Und ich denke, dass die Clippers da schon mal was ganz Gutes geschafft haben, dass sie aus dem Spielermaterial, was in der Offense nicht sehr gut ist, zumindest ansatzweise was geschafft haben, was ja ein bisschen Konkurrenzfähigkeit mit sich bringt.
Jetzt ist es ja so, dass obendrein mit Dalino Gianinari der nächste Spieler ja schon auch seit mehreren Wochen ja mittlerweile fehlt. Aktuell ist die Prognose 7 bis 10 Tage, wird er noch ausfallen. War ja so ein bisschen als Nummer 2 Scoring Option neben Blake Griffin gedacht, hat einen riesengroßen Vertrag, ich glaube 20 Millionen US-Dollar Gehaltsvolumen bekommen. Wobei man ja eigentlich um seine Verletzungsanfälligkeit weiß. Hat man da vielleicht, Marius, bei den Clippers auch einfach ein Stück zu hoch gepokert?
Ach ja, also ich meine, es kann natürlich alles gut laufen und man muss dann am Ende des Tages sagen, ja, ist in Ordnung. Es ist jetzt aber wieder an dem Punkt, dass man am Ende des Tages sagen muss, im Moment ist alles zusammengekommen, was eine Riesenkatastrophe ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wenn sich jetzt nicht wirklich auf der Point Guard Position irgendjemand noch herausragt und sich steigern kann, dass sich dort so ein bisschen was ändern wird. Und ich habe da auch so meine großen Probleme daran zu glauben, dass zum Beispiel Doc Rivers diese Saison halt wirklich überleben wird als Trainer. Also das sieht im Moment alles so aus, als würde das eine ziemlich bittere Saison für die Clippers werden.
Wir haben ja jetzt vor allem erstmal gerade darüber gesprochen, dass die Offense eben nicht läuft. Du hast die Assist-Turnover-Ratio genannt, auch allgemein die Assists pro Spiel. Da rangieren sie, glaube ich, auf Platz 26 in der Liga, was eben das Problem zeigt, dass sie einfach den Ball nicht gut bewegen oder teilweise dann auch zu langsam bewegen und es damit natürlich dem Gegner einfach machen. Das nächste Problem, und das ist eben durch die Verletzung von Patrick Beverley viel, viel größer geworden, ist vor allem, dass sie jetzt keinen einzigen fähigen Defensivmann mehr im Backcourt haben, wenn man das mal ganz hart runterbrechen möchte. Austin Rivers ist vielleicht noch ganz okay, aber nicht unbedingt, wenn es gegen die schnellen Point Guards geht. Und dann hast du da haufenweise junge Leute, die das für ihr Alter vielleicht ganz okay machen, aber die letzten Endes, wenn es dann hart auf hart kommt, schlicht und ergreifend überfordert sind. Und dann steht da zwar die Andrew Jordan unterm Korb, aber was will der denn da dann letzten Endes noch ausrichten? Ist das letzten Endes eben auch vor der möglichen Rückkehr von Teodosic und von Gallinari das viel, viel größere Problem, dass sie im Abwesenheit von Beverley die Defense auf keinen Fall zusammengeflickt bekommen, Lars?
Ja, das ist, denke ich, schwierig zu beurteilen. Also wenn wir jetzt mal uns ein bisschen so die Zahlen anschauen, dann denke ich, sind wir alle einer Meinung, dass Beverley, wie wir gerade schon gesagt haben, ein sehr guter Verteidiger ist. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie die Mannschaft agiert, wenn er nicht dabei ist. Aber ich denke, dass man auf jeden Fall festhalten muss, dass von dem Spielermaterial, was sie aktuell haben, wird es sehr schwierig, in der Defense gut agieren zu können.
Marius, wie siehst du die Geschichte?
Ja, das Problem ist halt auch einfach, dass sie einfach aus meiner Sicht immer wieder den gleichen Zyklus haben, dass sie sehr, sehr schwer ins Spiel reinkommen und ihr Spiel einfach überhaupt gar nicht entfalten können, immer wieder Rückständen hinterherlaufen und halt so einfach weder in der Defensive noch in der Offensive eigentlich ihr komplettes Potenzial abrufen können. Und dann bleibt, wie du es auch schon gesagt hast, dann irgendwann an Blake Griffin hängen. Aber grundsätzlich sind so die Statistiken, wie Lars auch gesagt hat, eigentlich ein klares Indiz dafür, dass es halt einfach kaum besser werden kann mit dem Spielermaterial, was im Moment da ist.
Ja, aktuell stehen sie nicht auf einem Playoff-Platz, sondern sind ein Spiel dahinter, haben allerdings noch zwei Spiele weniger als Utah Jazz. Dazwischen befinden sich die Oklahoma City Thunder und die Los Angeles Lakers. Und das ist eigentlich schon Fingerzeig genug, wie mies es gerade um die LA Clippers steht, nachdem sie ja wirklich den fantastischen Saisonstart hatten. Aber das scheint jetzt irgendwie alles vergessen. Es wird ganz, ganz schwierig aktuell, so scheint es zumindest, für die Clippers in die Playoffs zu kommen, auch wenn die Saison noch lang ist. Wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt rund um die Mannschaft von Blake Griffin. Ein kurzfristigeres Projekt ist jetzt das der Washington Wizards. Die müssen in den nächsten zwei Wochen ungefähr John Wall ersetzen, der sich jetzt erstmal ein wenig schonen muss. Er hat eine Entzündung im Knie, die hat er sich bereits vor fast drei Wochen gegen die Dallas Mavericks zugezogen, hat dann dennoch sehr, sehr viele Minuten gespielt danach. Und jetzt muss er letzten Endes zuschauen. Marius, war man da vielleicht zu übereifrig und hat es vielleicht auch John Wall selber nicht ernst genug genommen, so dass er jetzt da so ein bisschen die Quittung bekommt? Oder ist das alles halb so wild? Marcin Gortat hat ja, meine ich, gesagt, wenn er zwei Wochen zuschauen muss, stört mich das nicht weiter, wenn er danach besser zurückkommt, und er wird besser zurückkommen.
Ja, ich glaube, bei Washington ist es so ein bisschen getrieben von der Angst, wieder einen Fehlstart hinzulegen und nachher der relativ schlechten Bilanz im Laufe der Saison hinterherlaufen zu müssen. Ich glaube, das hat vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst John Wall dazu bewogen, halt einfach aufzulaufen und zu spielen. Auf der anderen Seite muss man aber auch einfach sagen, dass ohne John Wall in Washington relativ wenig funktioniert. Also wenn wir uns das einfach mal angucken, dass eigentlich neben John Wall nur vier andere Spieler ein positives Net-Rating haben, also Bradley Beal, Otto Porter, Marcin Gortat und Kelly Oubre. Alle anderen sind halt eigentlich Negativspieler, wo es richtig eng wird. Und das hat man in den letzten beiden Spielen, die John Wall schon gefehlt hat, hat man halt gesehen, dass sie es nicht ausgleichen können. Und ich glaube einfach, dass es relativ schwierig ist für Washington, die so sehr auf ihren Backcourt angewiesen sind mit John Wall und Bradley Beal, da halt mal eben zwei Wochen auf John Wall zu verzichten und nicht gleichzeitig dann wieder in so ein Loch zu fallen. Ich meine, zwei Wochen bedeuten halt für die Wizards bei dem Schedule auch sieben oder acht Spiele. Wenn man davon halt eine Menge abgibt, dann ist man im Moment in dem relativ starken Osten, aber auch einmal wieder in dem gefürchteten Loch, wo sie halt wirklich erstmal wieder rausklettern müssen.
Ja, ist sicherlich ein veritabler Punkt. Lars, wie siehst du die Geschichte um John Wall?
Ich denke, es wird auf jeden Fall sehr deutlich, wie wichtig er für das Team ist. Was vielleicht im letzten Jahr ein bisschen untergegangen ist bei der hohen Assist-Anzahl von Westbrook, ist nämlich, dass John Wall fast die gleiche Anzahl von Assists per Game hatte wie Westbrook. Und ich denke, wenn wir uns jetzt auch die Wizards in den letzten Tagen oder in den letzten Spielen anschauen, dann sehen wir, dass in der Offensive eigentlich alles recht gut funktioniert. Aber häufig sind es dann so Dinge wie das Ball-Movement, was dann Bradley Beal als Playmaker wirklich nicht so gut hinbekommt. Oder es sind auch Sachen wie, dass man ein Spiel aus der Hand gibt, was eigentlich relativ ungewöhnlich ist für diese Mannschaft, die schon so lange miteinander auf dem Parkett steht. Und da denke ich mir ein bisschen, kann es auch gut möglich sein, dass das Team John Wall als Anführer braucht, der dann die Konstanz beibehält. Und ich denke, das ist bei Bradley Beal aktuell so noch nicht gegeben.
Man darf halt auch einen Punkt nicht vergessen. Es ist eine Knieverletzung und John Wall lebt, oder sein Spiel lebt sehr stark von seiner Explosivität, von seinen Zügen zum Korb. Er ist jetzt mit knapp über 30% nicht unbedingt der beste Dreipunktschütze. Wenn er seine Spritzigkeit durch eine Reizung im Knie jetzt über einen längeren Zeitraum verliert und erstmal wieder rankommen muss, dann hat Washington halt einfach ein Problem, weil er viel einfacher zu verteidigen ist. Und das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch. Ohne einen fitten John Wall, der halt seine Stärken ausspielen kann, werden es die anderen Spieler ohne Einzelaktionen sehr schwer haben, Washington zum Erfolg zu führen.
Es ist auf jeden Fall so, dass der Spielplan es nicht unbedingt gut, aber er meint es zumindest auch nicht ganz schlecht jetzt mit Washington. Sie spielen gegen zwei direkte Konkurrenten um die Playoffs, nämlich gegen Philadelphia und Detroit in den nächsten Tagen. Danach kommt ein Auswärtstrip, der sie in den Westen führt, da dann eben auch gegen Krisenteams wie Phoenix und die Clippers. Vielleicht ist da ja dann schon auch ohne John Wall was möglich und vor allem geht es halt nicht gegen direkte Konkurrenten die ganze Zeit. Insofern ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, insofern es so einen bei einer Verletzung überhaupt gibt, damit John Wall jetzt pausieren kann. Wir sind gespannt, wie sich da die Situation ja entwickeln wird, hoffen natürlich, dass John Wall ja zeitnah zurückkommt und ohne eben ja bleibende Schäden oder ohne ja Manko danach in seinem Spiel, und werden dann gleich rüberschauen in den Westen nochmal, denn da gibt es auch eine Verletzung noch zu vermelden. Paul Millsap hat sich verletzt und wird den Denver Nuggets die komplette Saison wahrscheinlich fehlen oder zumindest mehrere Monate. Und dann gibt es im Westen noch ein Team, das macht alles anders als die komplette restliche NBA und hat damit Erfolg, und das sind die New Orleans Pelicans.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Verletzungen begleiten diese NBA-Saison, als gäbe es kein Morgen mehr. Dieses Mal trifft es Paul Millsap, der ja erst vor dieser Saison zu den Denver Nuggets wechselte und da dann ja zusammen mit Nikola Jokic einen der ja gefürchtetsten Frontcourts der NBA bildet, einfach weil Paul Millsap jemand ist, der das Gesamtpaket beherrscht wie wenige andere Big Men. Und naja, über Nikola Jokic müssen wir, glaube ich, keine Worte mehr verlieren. Das ist einer der interessantesten jungen Spieler, die die NBA zu bieten hat. Es gab neulich erst wieder ja ein Highlight-Video, in dem seine ganzen No-Look-Pässe zusammengeschnitten waren. Nichtsdestotrotz muss es Jokic jetzt zunächst alleine richten. Paul Millsap hat sich an der Hand operieren lassen müssen, fehlt auf jeden Fall einige Monate. Wie lang genau, das ist noch nicht bekannt und ist natürlich schon eine herbe Schwächung für die Denver Nuggets, Marius.
Ja, natürlich. Also die waren so ein bisschen die Feel-Good-Story aus der Western Conference mit einer relativ positiven Bilanz, haben viele halt überrascht, stehen aktuell 11-8. Das Problem in Anführungszeichen in Denver ist einfach, dass gerade die Offensive relativ fragil zu sein scheint. Also sie haben keinen wirklichen Go-To-Guy in der Offensive. Also Nikola Jokic, gerade angesprochen, ist mit 16,3 Punkten aktuell Topscorer. Danach kam schon Paul Millsap mit 15,3. Danach Will Barton mit 14,6. Gary Harris mit 14,1. Genauso wie Jamal Murray. Das heißt, die Last ist relativ stark auf viele Spieler verteilt. Normalerweise ist es eigentlich so, dass man da einen Ausfall gut kompensieren kann. Das Problem ist aber einfach, dass gerade Paul Millsap und Nikola Jokic unglaublich gut auch in der Ballverteilung sind und einfach dafür gesorgt haben, wenn man sich die Advanced Stats halt einfach mal anguckt, dass sie eine ziemlich gute ein ziemlich gutes Offensiv-Rating haben und mit 107,1 und da halt einfach sehr, sehr stark davon profitieren, dass sie zwei sehr gute, große Leute haben, die Bälle gut verteilen können. Und das wird ihnen Probleme bereiten. Von daher ist es so ein bisschen die Abkehr von der Regel, ne? Breites Scoring hilft, aber ich glaube einfach, dass sie hier mit dem Ausfall von Paul Millsap arge Probleme kriegen und dass es für die Nuggets halt schwer wird, so den Platz in den ersten acht zu halten.
Lars, stimmst du Marius zu?
Ja, ich denke, es wird viel davon abhängig sein, wie lange Millsap fehlt. Wenn Millsap noch relativ zeitnah zum Ende der Regular Season zurückkommt, denke ich, wäre es auf jeden Fall eine sehr wichtige Verstärkung, denn wir können Stand jetzt schon sagen, dass es lange spannend sein wird, wer im Westen in die Playoffs einzieht. Und ich denke, da wäre Paul Millsap mit seiner guten Defense und auch mit seiner Erfahrung und der damit verbundenen Konstanz für das Team auf jeden Fall sehr wichtig.
Es gibt so eine schöne Statistik im aktuellen ESPN Power Ranking, US-Amerikaner lieben sowas ja, die ausweist, dass Paul Millsap einer von vier Spielern ist, der in den letzten fünf Saisons 15 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists in jeder dieser Saisons mindestens im Schnitt geschafft hat. Die anderen drei heißen Kevin Durant, Blake Griffin und LeBron James. Ist natürlich ein sehr illustrer Kreis, in dem er da ist, aber zeigt eben vielleicht auch genau die Qualität, die Paul Millsap mitbringt, oder Marius?
Ja, also er spielt sehr, sehr mannschaftsdienlich, er ist sich für nichts halt einfach zu schade und er macht halt einfach alles, um seine Mitspieler halt einfach besser zu machen und das zu ersetzen. Jokic kann zwar viel, aber alles kann er dann auch nicht.
Ja, wir sind gespannt, wo der Weg dahin führen wird, wollen uns jetzt nach all diesen Negativgeschichten mal noch einer Feel-Good-Story widmen und die sind die New Orleans Pelicans auf jeden Fall. Alle Welt oder die komplette Basketballwelt scheint Teams zusammenzustellen, die aus Dreierschützen und noch mehr Dreierschützen bestehen. Und was machen die New Orleans Pelicans? Stellen Anthony Davis, einem der dominantesten Big Men, mit DeMarcus Cousins, einem der dominantesten Big Men der NBA, an die Seite, besitzen dazu einen Point Guard, der überhaupt keinen Dreier werfen kann mit Reggie Jackson und haben damit, verdammte Kacke, auch noch Erfolg. Was ist denn da los, Lars?
Ja, das ist, denke ich, schon ein bisschen sehr beeindruckend. Ich denke, es hat in erster Linie damit zu tun, dass DeMarcus Cousins und Anthony Davis ihr Spiel so gestalten, dass sie beide weiterhin das Beste aus ihrem Spiel herausholen, sprich, dass sie sich nicht irgendwie ins Gehege kommen. Beide sind sehr ballsichere oder auch sehr dribbelstarke Spieler und ich denke, das ist dann auf jeden Fall für die anderen Spieler ein extremer Vorteil, weil wir haben mit Etuan Moore noch einen weiteren Spieler im Roster, der, denke ich, in dieser Saison noch sehr interessant werden kann, weil er ist einer der wenigen Spieler in New Orleans, die das Dreipunktwerfen relativ gut beherrschen.
Marius, es ist natürlich so, dass das alles steht und fällt mit DeMarcus Cousins und Anthony Davis, die beide mehr als 10 Rebounds im Schnitt und 25 Punkte im Schnitt pro Spiel holen, was natürlich völlige Gaga-Zahlen sind. Das ist irgendwie als, ja, weiß ich auch nicht, würde man eben, fällt mir jetzt gerade niemand ein vor lauter Schreck, da nebeneinander stellen. Aber es ist sehr untypisch halt einfach für den modernen NBA-Basketball. Jetzt hat Lars Etuan Moore angesprochen, aber tendenziell ist es natürlich so, dass die Dreierquote in New Orleans doch sehr zu wünschen übrig lässt. Mit Davis und mit DeMarcus Cousins sind ja lustigerweise tatsächlich auch noch die beiden Big Men zwei der sichersten Dreierschützen.
Ja, und wenn man dann noch hinzunimmt, dass das Rajan Rondo jetzt auch wieder dazugekommen ist, der ja alles kann, aber auch nicht schießen, dann ist das schon alles ziemlich faszinierend. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass sie eigentlich die komplette Anti-Formel zur NBA gefunden haben. Sie haben mit Rondo jetzt jemanden, der auf der Point-Guard-Position startet, der knapp 6 Assists jetzt hat in den wenigen Spielen, die er machen konnte. Und sein primäres Augenmerk ist halt einfach, die Bälle entweder an Davis oder Cousins zu geben. Sie spielen jetzt keine überragende Defense, aber eine solide Defense. Sie haben halt ein defensiven Net-Rating von 104,9. Offensiv sind sie mit 105,5 knapp besser und das reicht offensichtlich aus, um halt einfach die Spiele zu gewinnen. Was auffällt, und da sieht man halt einfach den Unterschied zu den anderen Teams, aufgrund der relativ miserablen Dreierquote und den auch wenig genommenen Dreiern gewinnen sie ihre Spiele relativ knapp. Das heißt, selbst wenn sie eigentlich gut drauf sind und gut treffen, haben sie aufgrund der fehlenden Dreier relativ häufig das Problem, sich wirklich abzusetzen. Deswegen sind die Spiele immer relativ hart umkämpft und da muss man halt über den Zeitverlauf abwarten, inwieweit sich das nochmal drehen kann und ob sie da einfach knappe Spiele häufiger verlieren, als es bisher der Fall war. Aber grundsätzlich sind sie halt in der Offensive, gerade im Low Post, unglaublich schwer zu verteidigen.
Ist Rajon Rondo tatsächlich so ein X-Faktor, der diese Mannschaft noch stärker macht, weil er eben auch nicht mehr der explosivste ist, aber dann letzten Endes ja vor allen Dingen übers Passspiel kommt und damit Davis und Cousins diese Komponente noch so ein bisschen abnimmt, Lars?
Ja, ich denke, Rondo ist da auf jeden Fall ein wichtiger Spieler. Bei ihm tue ich mich schwer, ob er wirklich noch gute Perspektiven in der NBA hat, weil ich denke, in den letzten Jahren hatte er viele gute Chancen, viele vielversprechende Teams, mit denen er gespielt hat, aber letztendlich konnte er nicht wirklich alle Erwartungen erfüllen und möglicherweise denkt er sich, die Medien haben mich jetzt zum zweiten oder dritten Mal schon tot gesagt, jetzt versuche ich es einfach von vorne und möglicherweise ja, hat er da extremes Durchhaltevermögen.
Marius, ist es so, dass Rajon Rondo die Pelicans besser macht?
Ich weiß nicht, und das ist für mich die Krux an der Sache. Ich weiß nicht, ob er das komplette Team besser macht. Ich behaupte, er macht zumindest einen DeMarcus Cousins und den abstrichenen Anthony Davis besser. Was aber einfach, und das, wie gesagt, ist für mich das riesengroße Problem. Ich weiß halt einfach nicht, inwieweit andere Spieler, die sie halt einfach brauchen werden, in den nächsten Monaten, wie die halt mehr oder weniger von ihm profitieren können. Also jetzt gut, sie haben natürlich auf der Small Forward mit zwei Verletzungen von Solomon Hill und Dante Cunningham so ein bisschen ein Problem. Darius Miller ist jetzt auch nicht der Offensivfaktor, aber es kann, wenn man Rajon Rondo auf der Point Guard Position hat, der wirklich rein auf Assists ausgelegt ist, läuft das Spiel nur über Davis oder Cousins und es gibt halt nicht diesen dritten Offensivfaktor. Und diesen dritten Offensivfaktor wird auch Rondo mit seinem Spiel, was er im Moment an den Tag legt, nicht kreieren und nicht schaffen können. Weder bei sich selbst noch bei den Mitspielern. Von daher, das ist so ein bisschen das Problem, weswegen ich glaube, für seine eigenen Statistiken und für die Statistiken von Davis und Cousins ist Rajon Rondo wichtig, um das Team wirklich kurzfristig oder gar mittelfristig weiterzubringen, glaube ich, ist er nicht der Richtige.
Wir haben jetzt nicht richtig über Jrue Holiday gesprochen. Er ist ja jemand, der nicht sonderlich gut wirft. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Da nimmt er sich mit Rondo wenig, Lars. Aber ist vielleicht eben Holiday auch jemand, der davon profitieren kann, weil er nicht mehr Ballhändler Nummer 1 oder derjenige sein muss, der den Spielaufbau leitet?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob er wirklich von der Kombination Cousins und Davis profitiert, weil ich sehe ihn als einen Spieler, der insbesondere im Drive zum Korb sehr gut ist und aktuell in der Zone sehe ich Cousins und Davis als effektivere Spieler und deswegen denke ich, ja, behindern sie sich da ein Stück weit. Das wiederum hat dann die Folge, dass Jrue Holiday sich ein anderes Spiel suchen muss, sein Spiel ein bisschen umstellen muss. Und ich denke, das ist aktuell auch ein Grund dafür, warum er in den letzten Wochen wirklich teilweise sehr, sehr schlecht gespielt hat.
Marius, teilst du diese Einschätzung? Gerade DeMarcus Cousins nimmt ja, ich glaube, im Schnitt fast sechs Dreier pro Spiel, nicht drei Sechser, sondern sechs Dreier. Insofern schafft ja gerade DeMarcus Cousins durchaus immer wieder Platz in der Zone.
Ja, wenn man sich die Statistiken einfach mal anguckt, von 2016, 2017 und die vergleicht mit denen aus dieser Saison, dann spielt Jrue Holiday eigentlich eine nahezu identische Saison. Also beides mal ein bisschen mehr als 15 Punkte. Dann haben wir halt etwas mehr als ein Dreier genommen oder getroffen bei etwas mehr als vier Versuchen. Das ist alles eigentlich nahezu identisch. Das Problem ist, ich glaube einfach, dass sie einen etwas stärkeren Jrue Holiday brauchen, um halt wirklich langfristig in der Western Conference Erfolg zu haben. Und was sie sich einfach erhofft haben, ist durch einen funktionierenden Frontcourt, dass es wirklich ihm mehr Platz bietet, was du ja gerade angesprochen hast. Er oder will seine Möglichkeiten aber nicht nutzen. Also er hat genau die gleichen Statistiken wie letztes Jahr, wo es bei New Orleans überhaupt nicht funktioniert hat. Also er scheint sich einfach viel, viel weniger oder nicht weniger reinzugeben, aber er ist halt einfach an dem Punkt, dass er eine größere Rolle übernehmen müsste, das aber nicht tut und er bleibt stoisch bei seiner Usage Rate und spielt sich da auch nicht in den Vordergrund, was so ein bisschen auch das Problem beschreibt, weil sie brauchen einfach eine dritte Offensivoption, die sie im Moment nicht haben und er ist faktisch der Einzige, der es könnte.
Man steinige mich jetzt nicht, wenn ich völlig falsch liege, aber ich habe den Eindruck, dass er eigentlich auch schon mal weiter war, bevor er sich verletzt hat und letzte Saison dann eben nicht so richtig in Tritt kam und diese Saison jetzt eben neben diesen beiden dominanten Big Men vielleicht dann auch einfach nicht mehr an sich reißen möchte. Also das ist jetzt völlig gemutmaßt, aber...
Ja, das... Also der, wie sagt Zach Lowe immer so schön, der Eye-Test, ja, da gebe ich dir halt durchaus recht, wenn man sich aber wieder rein die Statistiken anguckt. Ja, er hat viel weniger gespielt in der Saison 15-16, hat anderthalb Punkte mehr gemacht. So ein bisschen besser war er da, aber es ist jetzt auch nicht das Herausragende. Ich meine, man darf einfach nicht vergessen, Jrue Holiday hat in Philly 2012, 2013 seine beste Saison mit etwas mehr als 17 Punkten gehabt. Ansonsten schwankt er immer zwischen 15,5 und 16. Da ist einfach die Obergrenze für ihn erreicht. Er ist ein guter Roleplayer, er ist aber keine dritte Option. Und da ist halt manchmal so die Wunschvater des Gedanken, dass es ein bisschen besser wird. Aber das war noch nie anders. Und er ist einfach keiner, der über sich hinauswachsen kann. Also er ist für mich tatsächlich auch ein Kandidat, der irgendwann getradet wird in dieser Saison, weil er halt gerade mit seinen Fähigkeiten für so Teams wie San Antonio unglaublich wichtig wäre. Aber er ist halt eben nicht die dritte Option für ein valides Team aus New Orleans.
Gut, dann wollen wir es dabei belassen. Die NBA bietet nach wie vor genügend Gesprächsstoff. Wir schauen, wo die New Orleans Pelicans am Ende landen. Zum ersten Mal in der Karriere von Anthony Davis stehen sie nach 20 Spielen bei mehr als 50%. Das sagt auch schon viel darüber aus. Die Denver Nuggets, wir haben es besprochen, haben Verletzungssorgen. Die Utah Jazz schwächeln, die Oklahoma City Thunder schwächeln. Die LA Clippers und die Memphis Grizzlies, die schwächeln nicht nur, die liegen schon fast am Boden. Und das alles ermöglicht am Ende womöglich den New Orleans Pelicans trotz aller Eindimensionalität im Spiel, den Sprung in die Playoffs. Wir sind gespannt. Noch haben wir einiges zu spielen in der NBA und noch haben wir jede Menge zu besprechen. So auch nächste Woche wieder hier bei Triple Double auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.